Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mit Till Opitz.
Leben mit dem HIV-Virus, unser Thema zum Welt-AIDS-Tag 2018. Alexandra und Michael, die sind beide HIV-positiv und beide haben mir davon sehr persönlich erzählt.
Ich habe meine Diagnose in der Uniklinik Düsseldorf bekommen, nach einer kleinen diagnostischen Odyssee. Also ich bin auch nicht auf die Idee gekommen, dass es HIV sein könnte.
Die Ärztin, die mir das mitgeteilt hat, die war auch nicht so informiert. Die hat mir damals auch gesagt, ich habe vielleicht 10, vielleicht 15 Jahre, könnte sie nicht genau so sagen.
Das Interview mit beiden wiederholen wir heute, dazu ein neues Liebestagebuch von Abigail, die sich in Berlin sexuell ausprobiert.
Das wurde ein riesiges Gefummel und Geknutsche und ich erinnere mich noch, dass er mich fragte, bist du aufgeregt?
Herzlich willkommen.
Deutschlandfunk Nova.
Der medizinische Fortschritt, der ist schon großartig. Behandelt haben HIV-positive Menschen heute fast dieselbe Lebenserwartung wie Menschen ohne HIV-Virus. Michael und Alexandra, die sind beide HIV-positiv. Sie haben mir 2017 erzählt, wie es ist, mit dem Virus zu leben. Und ich habe zuerst Alex gefragt, seit wann sie weiß, dass sie HIV-positiv ist.
Also ich weiß das seit 15 Jahren jetzt und damals war die Situation eine ganz andere. Also ich war zum Beispiel, ich war verheiratet, ich hatte einen kleinen Sohn und die Diagnose war ein Schock für mich damals, habe ich nicht mit gerechnet. Ich hatte einen Hautausschlag, bin zum Hautarzt gegangen, wusste irgendwann nicht weiter, hat alles Mögliche probiert, hat mich an die Uniklinik verwiesen. Die haben mich noch über ein Jahr weiter behandelt und von Abteilung in Abteilung geschickt und irgendwann kam ein Arzt auf die Idee, mir einen HIV-Test anzubieten.
Kannst du dich noch an diesen Tag erinnern, als es dann die Diagnose gab, das Ergebnis?
Ja, das kann ich. Ich glaube, das war so einschneidend, das werde ich nie vergessen. Die Ärztin, die mir das mitgeteilt hat, die war auch nicht so informiert. Die hat mir damals auch gesagt, ich habe vielleicht 10, vielleicht 15 Jahre, könnte sie nicht genau so sagen.
Heftig. Was hat das in dem Moment mit dir gemacht?
Ja, es hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen. Ich habe erstmal an meinen Sohn gedacht und HIV war für mich so eine Diagnose, die spielt einfach in alle Lebensbereiche rein.
Wie bist du dann vorgegangen? Hast du dich informiert? Warst du erstmal unter Schock? Wie war das?
Also ich war erstmal unter Schock. Ich habe es wohl meinen Eltern gleich gesagt und auch meinem besten Freund. Und ansonsten war es mir wichtig, mir erstmal selber Informationen anzueignen, weil wenn ich weiß, was auf mich zukommt, wenn ich es verstehen kann, dann kann ich auch irgendwann damit umgehen.
Michael, wie war das bei dir? Kannst du dich noch erinnern?
Ja, bei mir ist es erst 7 Jahre her. Ich habe meine Diagnose in der Uniklinik Düsseldorf bekommen, auch nach einer kleinen diagnostischen Odyssee. Also ich bin auch nicht auf die Idee gekommen, dass es HIV sein könnte, weil mein letzter negativer Test da gerade ein Jahr her war und ich mich in der Zwischenzeit nicht übertrieben risikoreich verhalten habe. War dann natürlich erstmal ein Schock, wie bei wahrscheinlich allen die Diagnose bekommen. Was bei mir ganz gut war, ist, dass ich schon damals einen langjährigen Freund hatte, von dem ich wusste, dass er auch seit vielen Jahren HIV-positiv ist. Das heißt, ich wusste, wie das mit der Therapie funktioniert. Ich wusste, dass ich nicht in 10, 15 Jahren sterben müsste. Der hat mich da ganz gut aufgefangen.
Hat dich der Arzt dann auch gut informiert, gesagt, pass auf, das sieht jetzt so und so aus. Da und da gibt es vielleicht auch ja, seelischen Support.
Leider überhaupt nicht. Also ich hatte den Eindruck, dass es dem Arzt noch unangenehmer war, die Diagnose mitzuteilen, als für mich sie zu bekommen. Ich habe mich dann danach auch relativ schnell selbst entlassen, mir die Hilfe außerhalb von dem Krankenhaus gesucht. Ich habe damals noch in Düsseldorf gewohnt, habe mich an die Kölner AIDS-Hilfe gewendet, die dort eine Gesprächsgruppe für junge, schwule HIV-Positive haben und hatte dann erst dort Einzelgespräche mit dem Geschäftsführer, einem Psychologen, die auch die Gruppe leiten und war dann ein Jahr bei dieser Gruppe dabei und konnte mich dort austauschen mit anderen.
Jetzt leben wir zum Glück im Jahr 2017, fast 2018. Wie sieht denn diese Therapie aus? Es gibt vielleicht immer noch Menschen, die gar nicht genau wissen, wie HIV heute zumindest behandelbar ist.
Naja, ich würde sagen, im Optimalfall, so wie es jetzt bei mir ist, muss man nur noch eine Tablette am Tag nehmen, die halt eben aus mehreren Wirkstoffen besteht. Und man geht halt eben alle 3 Monate zum Arzt und lässt halt seine Blutwerte checken.
Das klingt jetzt sehr entspannt, Alexandra. War das ein weiter Weg zu dieser doch recht entspannten Haltung?
Das war ein weiter Weg. Also zum einen habe ich damals mit ganz vielen Tabletten angefangen und habe auch eine ganze Palette an Nebenwirkungen bis heute durchmachen müssen. Ich war damals auch ein ganz anderer Mensch. Ich habe eine Menge an Entwicklung hinter mir. Mein Selbstbewusstsein lag damals echt total am Boden und heute gehe ich ziemlich selbstbewusst damit um.
Wie war das bei dir, Michael? Musstest du auch erstmal verschiedene Therapien, verschiedene Pillen ausprobieren?
Ich bin jetzt, glaube ich, bei der dritten. Meine allererste war noch entsprechend hochdosiert, um halt einfach die frische Infektion dort möglichst schnell die Viren zu unterdrücken. Das waren, glaube ich, noch so 5 Tabletten, die ich auf morgens und abends verteilt habe. Heute nehme ich eine Therapie mit morgens einer und abends einer.
Und hast du dadurch noch irgendwelche Einschränkungen oder Nebenwirkungen? Oder ist es heute wirklich, dass du sagen könntest, ja, eigentlich habe ich kaum bis keine Einschränkungen?
Heute sind es wirklich keine Einschränkungen mehr. Die erste Therapie, da hatte ich sehr so mit Verdauungsproblemen zu tun. Aber heute hat die Therapie keinerlei Nebenwirkungen mehr, die ich heute nehme.
Sagt euren Eltern mal, dass ihr HIV-positiv seid. Alexandra, die hat das gemacht. Alexandra und Michael sind zu Gast bei Eine Stunde Liebe. Alexandra, wie stigmatisiert ist das Thema HIV heute noch? Also wo kannst du offen damit umgehen und wo nicht?
Naja, ich gehe ja mittlerweile sehr offen damit um, weil ich möchte einfach auch in unserer Gesellschaft was verändern. Vorbehalte oder sogar Diskriminierung habe ich schon mehrfach erlebt, aber nicht im privaten Umfeld, sondern im Gesundheitswesen, da wo man es nicht erwarten würde, ob das andere Ärzte sind oder halt eben, wenn ich mal ins Krankenhaus musste.
Was hast du da konkret erlebt?
Naja, also zum einen gibt es halt immer diese Fragestellung, wie ich mich denn angesteckt habe. Und dann gab es auch mal den Spruch von einem Arzt, wie das einer Frau heutzutage noch passieren könnte. Dann war ich mal im Krankenhaus und dann hat man mir einen extra Toilettenstuhl ins Zimmer reingestellt, dass Krass. Ich bloß nicht die Toilette mit Patientin teile.
Das heißt, selbst unter Medizinerinnen und Medizinern gibt es viel Unwissen nach wie vor.
Ja, absolut. Und halt eben auch irrationale Ängste und die haben halt scheinbar keinen Raum, das irgendwie untereinander zu thematisieren.
Michael, teilst du da die Erfahrung? Siehst du das ähnlich?
Ja, bei vielen Ärzten bekommt man bloß dann Termine irgendwann ganz am Tagesende unter irgendwelchen Vorwänden, dass die dann nochmal besonders hygienisch alles sauber machen müssen.
Habt ihr auch sowas erlebt, wie das mit dem Zahnarzt gesagt hat, sie nehme ich jetzt nicht?
Ich musste mir in Düsseldorf einen Zahnarzt suchen und habe auch einen von meinem Schwerpunktarzt empfohlen bekommen. Der hat halt irgendwie in jedem dritten Satz das HIV thematisiert, obwohl das mit meinen Zähnen überhaupt nichts zu tun hat. In München habe ich das Glück, bei einem Zahnarzt zu sein, der dort sehr offen ist, von dem auch bekannt ist, dass man sich mit HIV dort gut aufgehoben fühlen kann. Und hier bin ich tatsächlich rundum zufrieden.
Natürlich trifft man auf Menschen, die einfach gar nicht viel darüber wissen, die unsicher sind in den Übertragungswegen und die halt einfach noch ganz viele alte Bilder im Kopf haben. Ja, aber ich finde, im Gespräch kann man halt eben vieles aufdröseln.
Was sind das zum Beispiel für Dinge, die du dann aufklären musst?
Naja, zum Beispiel die meisten Menschen wissen einfach nicht, dass wenn man optimal therapiert ist, dass man halt einfach auch nicht mehr ansteckbar ist für andere. Also und das kann natürlich auch Ängste nehmen.
Man muss es dazu sagen, ne, heute eine HIV-positive Person, die in Behandlung ist, die Tabletten nimmt, ist genauso wenig ansteckend wie eine nicht-positive Person. Ne?
Genau, oder viele wissen auch gar nicht, dass man heutzutage halt eben auch Kinder auf normalem Wege zur Welt bringen kann, wenn man halt eben unter der Nachweisgrenze ist, also das heißt, wenn man optimal therapiert ist.
Wie ist das mit Partnersuche oder Partner? Wann thematisiert man es? Thematisiert man es gar nicht?
Das muss jeder für sich entscheiden und bei mir ist es so, ich sage das immer ziemlich früh, also wenn ich merke, da entwickelt sich was bei mir an Gefühlen und der andere bedeutet mir was, dann sage ich das ziemlich früh. Und ich sage halt dann einfach immer, du, da gibt's was ich dir sagen möchte, weil es mir einfach wichtig ist, dass du es weißt.
Und was hast du da für Reaktionen erlebt?
Also ich habe da wohl echt Glück gehabt. Also ich habe da bis jetzt kaum negative Erfahrungen gemacht. Natürlich sagen die meisten, huch, das ist aber jetzt ein Hammer oder das ist ein Klops. Sagen aber auch hinterher, da weiß ich eigentlich gar nicht so viel drüber.
Muss mich erstmal schlau machen.
Genau.
Michael, wie erlebst du das? Auch so in der schwulen Community?
Ich finde die Frage, wann sagt man es jemandem, ist tatsächlich eine der allerschwierigsten. Sagt man es zu früh, ist halt die Gefahr, dass die Leute sofort Reis ausnehmen, besonders wenn sie halt da noch diese alten Bilder im Kopf haben, Ängste haben. Und wenn man es zu spät sagt, ist natürlich die Gefahr, dass die Leute fragen, warum hast du mir nicht vertraut, du hättest doch früher sagen können. Dafür gibt es kein Patentrezept. Und ich bin auch sehr erstaunt, dass man es den Leuten vorher nicht ansehen kann. Also
ob man es besser sagt oder nicht sagt.
Ob jemand dort gut aufgeklärt ist und gut reagiert oder ob jemand halt so irrationale Ängste davor hat, finde ich ganz schwierig vorher zu sagen. Also man muss es bei jedem ausprobieren und das kann nach hinten losgehen. Das ist Gott sei Dank nur noch sehr, sehr selten, besonders in der schwulen Community der Fall, weil halt einfach das Thema HIV, Nicht-Infektiosität unter der Nachweisgrenze verbreiteter ist als im Rest der Gesellschaft. Aber es gibt leider immer noch Ausnahmen.
Hast du Zurückweisungen schon erlebt, jetzt unabhängig mal vom Zahnarzt oder so? Oder sagst du, in bestimmten Bereichen gehe ich offen damit um, aber in bestimmten Bereichen muss es auch nicht jeder wissen?
Also beim Kennenlernen habe ich dort schon Zurückweisungen erfahren. Ansonsten Arbeitsplatz thematisiere ich das Thema nicht, weil es einfach auch nichts mit meiner Arbeit zu tun hat. In meinem schwulen Freundes- und Bekanntenkreis gehe ich relativ offen damit um. Also habe da mal irgendwann über Facebook den großen Rundumschlag gemacht, weil ich auch schon gar nicht mehr wusste, wer weiß es eigentlich, wer nicht. Da war ich tatsächlich sehr positiv überrascht, dass eigentlich nur unterstützendes Feedback kam, positives Feedback und sich da tatsächlich keiner von mir abgewendet hat.
Privat gab es also viel Unterstützung, das hat Michael aus Aachen festgestellt. Oft kommt dann aber auch die Frage, und wie hast du dich angesteckt? So die Erfahrung von Alexandra aus Aachen. Heute helfen sie beide selber anderen Menschen mit einer frischen HIV-Diagnose als sogenannte Buddies. Das ist ein Projekt der Deutschen AIDS-Hilfe. Alex, ihr seid sogenannte Buddies.
Genau, wir sind Buddies. Also es gibt eine Homepage, www.sprungbrett.hiv. Und wenn man darauf geht, da findet man eben uns Buddies mit unseren Profilen. Und da kann man halt sich jemanden aussuchen, von dem man halt gerne irgendwie Unterstützung bekommen würde. Und dann erhalten wir eine E-Mail und melden uns halt direkt. Aber oftmals ist es auch so, dass wir von unseren Ärzten Kontakte vermittelt bekommen.
Wie helft ihr dann diesen frisch diagnostizierten Menschen? Trefft ihr euch mit dem auf einen Kaffee und erzählt eure Geschichte oder wie funktioniert das?
Das ist immer ganz individuell. Also es gibt Menschen, die haben Telefonkontakt. Es gibt auch mal Menschen, da geht es über E-Mail und es kommt halt auch immer drauf an, welchen Unterstützungsbedarf oder welche Fragen derjenige oder diejenige hat. Ja, bei mir ist es oft so, wenn sich jemand meldet, dann schaue ich, dass wir auch ziemlich zeitnah einen Termin ausmachen und dann treffe ich mich mit demjenigen und meistens in einem Café, aber wo ich weiß, dass man da auch gut reden kann oder so.
Was sind die Themen, mit denen die Leute dann auf dich zukommen? Welche Fragen haben die an dich, Michael?
Also wenn man so eine frische HIV-Diagnose hat, hat man ganz viele Fragen. Das können so praktische sein, nach wo bekomme ich einen Schwerpunktarzt her, nach was wähle ich den aus. Bei vielen die Frage von Schuld, also dass sie entweder bei sich suchen oder noch bei dem sie sich infiziert haben, da schlechte Gefühle haben. Mhm. Dann natürlich das Problem Partnerschaft, sage ich es meinem Partner, wem muss ich es überhaupt sagen, wann sollte ich sagen, was gibt es für Angebote für HIV-Positive. Also die Fragen sind sehr, sehr vielfältig. Wir gehen halt individuell ein. Das ist ein Geben und Nehmen. Also natürlich sind die auch daran interessiert, dass wir unsere Geschichte erzählen. In ganz, ganz vielen Fällen sind wir die allererste HIV-positive Person und drum, ja, ist es ein Geben und Nehmen.
Gibt es denn noch Ängste heute, die Leute dann auch haben? Welche Ängste kommen da vielleicht so zum Vorschein?
Die Angst der Ausgrenzung, weil halt einfach das Thema heute noch sehr, sehr schambehaftet ist, es viele Vorurteile gibt und viele, die eine positive Diagnose bekommen haben, vielleicht vorher selbst dort diese irrationalen Ängste hatten und da einfach noch alte Bilder im Kopf hatten. Dass man jetzt irgendwann früher sterben muss als normal, die Angst haben die Leute eigentlich heute nicht mehr, das hat sich soweit rumgesprochen. Angst vor Nebenwirkungen natürlich, man hat über die HIV-Therapie schon alles Mögliche gehört vorher vielleicht.
Ist das dann so ein Treffen ein, zwei Mal oder sind daraus vielleicht auch richtig längerfristige Freundschaften entstanden?
Also ich muss sagen, bei den allermeisten Kontakten, die ich hatte, reicht das, dass man sich halt einmal zusammen persönlich trifft, spazieren geht, Kaffee oder so und danach dann halt noch über E-Mail und WhatsApp so ein bisschen im Austausch ist, wenn noch irgendwelche Fragen im Nachgang kommen. Einige, die halt sonst überhaupt niemanden zum Sprechen haben, brauchen dann ein paar mehr Kontakte. Ich muss aber auch sagen, dass es wirklich so lange Kontakte entstanden sind und man dann Buddies in den Freundeskreis irgendwie so integriert hat, ist es bei mir noch nicht vorgekommen.
Mhm. Alexandra, wie war das bei dir? Ich meine, das Projekt gibt es ja erst 2 Jahre mit den Buddies. Sind da Freundschaften entstanden?
Ja, das ist wirklich ganz individuell, wie Michael sagt. Jetzt arbeite ich ja mittlerweile auch bei der AIDS-Hilfe und kümmere mich halt eben auch um Selbsthilfeangebote und ich habe schon auch Beziehungen, die halt einfach enger geworden sind. Jetzt keine festen Freundschaften, aber doch ziemlich enge Bekanntschaften, würde ich schon sagen.
Wenn es um das Thema HIV geht, dann sind, so mein Eindruck zumindest, schwule und bisexuelle Männer sehr sichtbar, ist einfach auch eine Hauptbetroffenengruppe. Wie ist das mit Frauen? Haben Frauen dann vielleicht auch nochmal spezifische Fragen?
Ja klar, Frauen haben auch nochmal andere Themen. Ne? Da gibt es das Thema Kinderwunsch, kann ich weiter Kinder kriegen, was gibt es denn da vielleicht für Risiken? Und heutzutage ist es halt einfach so, man kann genauso auch eine Vaginalgeburt, also auf normalem Wege ein Kind zur Welt bringen. Mhm. Frauen haben auch oft Themen, Scham, Schuld, was das halt eben so für Auswirkungen hat. Und Frauen leben auch häufiger versteckter, ist so meine Erfahrung, und versuchen auch viel mehr zu verdrängen. Haben natürlich auch oftmals nochmal ganz andere Verantwortung. Da gibt es Kinder, da gibt es einen Partner. Das Thema, wie sage ich es meinem Kind, ist auch halt eben oft eine Frage, die kommt.
Wie hast du das gemacht? Du hast ja auch einen Sohn.
Genau, ich habe auch einen Sohn und ich habe lange überlegt, wie mache ich das? Wie macht man sowas möglichst gut, ohne da Verlustängste beim Kind zu wecken? Habe dann auch damals meinem Arzt gefragt, der konnte mir keine Antwort geben. In der Selbsthilfegruppe für Frauen, wo ich eine Zeit lang drin war, habe ich auch gefragt, aber keiner hatte diesen Schritt gemacht. Also musste ich mir da was basteln. Ich habe es gemacht, als mein Sohn 13 war, im Urlaub, als ich mit ihm alleine spazieren war, weil ich einfach das Gefühl hatte, so, das ist jetzt der richtige Moment. Die Antwort von meinem Sohn war, ich hätte ihm das schon viel früher sagen können. Er hatte das Gefühl, da ist irgendwas. Und das macht mich halt so im Nachhinein traurig, weil irgendwie gab es dann da so ein Familiengeheimnis, was da so zwischen uns geschwebt hat, und wer weiß, was mein Sohn vielleicht gedacht hat, was mit mir ist. Aber heutzutage ist es überhaupt kein Problem und findet es auch total klasse, wie ich mich engagiere und wie ich auch in die Öffentlichkeit gehe.
Und steht da voll hinter dir?
Absolut, ja.
Alexandra hat ihrem Sohn mit 13 gesagt, dass sie HIV-positiv ist. Heute arbeitet Alex selber für die AIDS-Hilfe und macht wie Michael als Buddy beim Sprungbrett-Projekt mit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Kurzer Break, Zeit fürs Liebestagebuch. Abigail, die ist Anfang 30, heißt eigentlich anders, lebt in Berlin und probiert sich momentan da sexuell etwas aus. Sie erlebt dabei schöne, aber auch unschöne Momente, wie bei ihrem ersten Mal. Da war sie von einem Mann eingeladen worden auf eine private Sexparty.
Es gab ein riesiges Matratzenlager in einem, im Wohnzimmer. Alle bereiteten sich irgendwie so drauf vor, haben einen Schlafanzug angezogen oder haben sich halt ihrer Tagesklamotten entledigt. Und dann lagen wir alle sechs auf diesem Matratzenlager und es wurde ein riesiges Gefummel und Geknutsche. Und ich erinnere mich noch, dass er mich fragte, bist du aufgeregt? Und ich sagte zu ihm, nö. Denn in dem Moment war ich gar nicht mehr aufgeregt. Irgendwie war ich nur voller Erwartung und ich hatte Vertrauen, dass das eine schöne Erfahrung wird. Das war tatsächlich dann auch ganz schön. Ich hatte mich eher auf ihn konzentriert. Ich hatte zu den anderen Leuten nicht so eine starke Bindung. Ich kannte sie ja gar nicht so wirklich. Dann haben der Mitbewohner und die eine Freundin miteinander rumgemacht. Dann hatte er mit mir rumgemacht und seine Freundin, seine feste Freundin und die andere Freundin haben dann miteinander. Es ging dann auch ganz gut auf von der Zahl her. Das hat dann ein bisschen gedauert, aber in der Nacht tatsächlich haben er und ich dann auch tatsächlich miteinander geschlafen. Und ich bin auch tatsächlich gekommen. Das hätte ich jetzt irgendwie gar nicht so gedacht. Aber für mich war das super aufregend und sehr schön. Nur hatte ich eine große Sorge, nämlich, dass er es offensichtlich mit der Verhütung nicht so ernst nimmt. Er hatte kein Kondom benutzt. In dem Moment war ich irgendwie so in der Situation drin und war auch so, vielleicht naiv oder so unsicher, wollte dann die Stimmung nicht verderben oder ich weiß nicht, was das war. Auf jeden Fall habe ich nicht gesagt, hey, stopp, ohne Kondom geht das nicht, sondern ich habe ihn machen lassen und erst hinterher habe ich dann so ein Gefühl bekommen von, hey, irgendwie war das jetzt nicht cool. Zumal er ja offen polyamor lebt und mit vielen Frauen schläft, von denen ich vielleicht auch nichts weiß. Ja, das hat dann irgendwie so ein bisschen einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen. Aber in erster Linie war ich total stolz auf mich, auch wenn das irgendwie ein bisschen naiv klingt. Ich war so stolz auf mich, dass ich tatsächlich nicht mehr Jungfrau war, weil mich das so belastet hat, dass ich in dem Alter, ich war 27, dass ich es endlich geschafft hatte, mich entjungfern zu lassen. Schlussendlich hatte ich dann mit ihm gar nicht mehr so oft Sex. Ich wollte gerne Zeit mit ihm verbringen, aber es kam dann nur einmal noch dazu, dass ich bei ihm übernachtet habe. Und da hatte ich ihm dann schon signalisiert, hey, hier, das ist schon ein Problem mit unverhütet Sex, weil ich die Pille nicht nehme und auch keine Spirale drin habe und so. Er war aber irgendwie so auf diesem Trip so, ja, das fühlt sich aber nicht so gut an. Zu der Zeit hatte ich keine Bedenken, was die Schwangerschaft angeht, weil ich meine mich zu erinnern, dass ich danach ziemlich schnell meine Tage bekommen habe. Also schwanger war ich auf jeden Fall nicht. Aber ich hatte dann tatsächlich hinterher Probleme. Ich hatte dann eine Vaginose. Das ist halt sehr unangenehm. Das ist mit Juckreiz verbunden und Ausfluss. Und das riecht vor allem sehr, sehr übel. Also ich fühlte mich dann auch richtig schlecht und habe mich geschämt und war dann bei der Frauenärztin. Das war dann jetzt nicht so schlimm zu behandeln. Das kriegt man mit Tabletten weg. Aber die Reaktion, die er dann darauf hatte, fand ich sehr unsensibel. Da meinte er, was, wegen sowas gehst du zum Arzt? Hat dann irgendwie so einen blöden Witz gemacht. Aber in dem Moment war mir das noch gar nicht so wirklich klar, was das eigentlich für eine Arschlochreaktion war. Ja, weil ich noch so naiv war und die Sexual Awareness noch nicht hatte, dass man da auch wirklich dann auf den Tisch hauen muss und sagen muss, ja, hör mal, du bist auch dafür verantwortlich.
Klare Worte von Abigail. Sie wird uns weiter auf dem Laufenden halten, wie sie heute mit solchen Situationen umgehen würde, was sie heute in Berlin erlebt. Demnächst hier im Liebestagebuch.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Alexandra und Michael sind beide HIV-positiv, berichten uns heute von ihrem Leben mit dem Virus. Vieles ist besser geworden. Heute sind HIV-positive Menschen, die ihre Medikamente regelmäßig nehmen, nicht mehr anstecken. Sie können sogar auf Kondome verzichten. Michael, das ist korrekt, oder?
Das ist richtig. Also da ist die Studienlage inzwischen so sicher, dass man weiß, dass die erfolgreiche HIV-Therapie besser vor einer Übertragung schützt als ein Kondom alleine. Mein Eindruck ist, dass das in der schwulen Community sich auch einigermaßen rumgesprochen hat. Im Rest der Gesellschaft nicht unbedingt überall. Und wo man aber auch noch unterscheiden muss, ist natürlich das zu verstehen und auch wirklich für sich zu verinnerlichen. Also der Schritt sowohl für den positiven als auch für den negativen Partner ist dann nochmal ein ganz anderer, das dann auch wirklich zu tun und dann wirklich auch das Kondom wegzulassen.
Das heißt, man sagt das dann so, aber das Machen ist dann doch nochmal vielleicht ein größerer Schritt.
Ja, auf jeden Fall. Also da müssen sich einfach beide dabei wohlfühlen und nach meiner Erfahrung gibt es da besonders am Anfang sowohl Vorbehalte bei positiven als auch bei negativen Partnern. Also das Verstehen und Wissen ist das eine und das wirklich dann verinnerlichen und für sich akzeptieren und das Kondom wegzulassen ist das andere.
Was würdest du sagen, auch vielleicht für dich persönlich, was ist noch eine Herausforderung beim Thema HIV?
Ja, wir haben vorhin schon über das Gesundheitswesen gesprochen. Das sehe ich noch als eine der größten Hürden heute im Umgang mit HIV. Und grundsätzlich wäre es natürlich wünschenswert, wenn einfach jeder Bescheid wüsste, dass man heute mit HIV eine ganz normale Lebenserwartung hat, dass man es nicht übertragen kann, wenn die Viruslast unter der Nachweisgrenze ist, dass das überall ankäme.
Glaubst du, ist es auch gut, dass die Angst davor nicht mehr so groß ist? Oder hat es vielleicht auch eine mögliche Schattenseite, dass eben heute man denkt, naja, das ist halt eine Infektion wie vielleicht Diabetes oder so?
Ich sehe das natürlich als großen Vorteil. Wir haben ja nun seit den 80er Jahren, seit der AIDS-Krise bei Sexualität, insbesondere bei schwuler Sexualität, immer das Thema HIV und AIDS mitschwingen gehabt. Eine ganze Generation hatte keinen Sex, ohne dabei immer das Thema HIV und AIDS im Kopf zu haben. Das heißt, natürlich ist es ein Riesenfortschritt, dass es kein Todesurteil mehr ist und dass man heute angstfreier Sex haben kann als in den 80ern, Anfang der 90er Jahre.
Alexandra, du bist im letzten Jahr auch auf Plakaten gewesen, ein Gesicht der BZGR-Kampagne gegen Stigmatisierung zum Welt-AIDS-Tag. Warum hast du da mitgemacht? Also wirklich Riesenplakate, dein Gesicht in ganz Deutschland zu sehen.
Ja, das stimmt. Also das hat dann auch der Briefträger gesehen.
Und gegrüßt hoffentlich.
Ja, ja, klar. Also mich haben total viele Menschen darauf angesprochen. Das passiert auch nach wie vor. Warum habe ich da mitgemacht? Also zum einen, weil ich es einfach wichtig finde, dass sie sich damit auseinandersetzen mit dem Thema und natürlich halt eben Diskriminierung abzubauen. Das ist mir ganz wichtig. Und für mich als Frau finde ich, das ist auch nochmal wichtig, weil Frauen vielleicht nicht hauptbetroffenen Gruppe sind, aber trotzdem gibt es HIV-positive Frauen und ich möchte nicht, dass die hinten runterfallen.
Das heißt, du wolltest einfach auch ein bisschen sagen, uns gibt es hier, seht hin.
Genau, ich möchte, dass die Vielfalt, die es halt eben gibt vom Leben mit HIV, dass die halt eben auch abgebildet wird.
Gibt es da was, wo du zum Beispiel sagst, da könnte Aufklärung noch besser werden oder eben auch andere Gruppen ansprechen?
Ja, ich mache zum Beispiel auch Aufklärung an Schulen und ich weiß, wie manche Schulen das umsetzen. Ich weiß, wie manche Schulen das wirklich blockieren. Den darf man auch noch nicht mal mit dem Kondom kommen. Das finde ich einfach schade. Zum einen, weil ich finde es einfach wichtig, dass man Jugendwissen an die Hand gibt, dass sie in Situationen einfach selbstbestimmt Entscheidungen treffen können, dementsprechend handeln können und auch, dass man halt eben Antidiskriminierungsarbeit macht.
Weniger Moral. Wir müssten den Leuten alle Informationen an die Hand geben, wie sie sich schützen können. Und das ist neben dem Kondom eben jetzt neuerdings die Präexpositionsprophylaxe. Und ich denke, da müssten die Leute mehr aufgeklärt sein, um dann selbst entscheiden zu können, wie sie sich schützen möchten.
Danke an Alexandra und Michael für die offenen Worte. Das Interview war eine Wiederholung aus 2017. Und viele der angesprochenen Themen, die haben wir in eigenen Sendungen genauer angeschaut. Zum Beispiel die PrEP, die Präexpositionsprophylaxe. Oder auch Testprojekte, ja, Stellen, wo Mann und Frau sich anonym auf sexuell übertragbare Krankheiten wie HIV checken lassen kann. Die Sendung findet ihr unter eine Stunde Liebe auf deutschlandfunknova.de, aber auch bei iTunes und Spotify. Ich bin Till Opitz, danke euch fürs liebevolle Lauschen. Kommende Woche ist Shanli wieder für euch da mit dem Thema Fremdgehen.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.